Goldeck 2018. Hallo Erwin.
Hallo Ken.
Das Leben ist verrückt, oder?
Ja, das kann man sagen, ja.
Sehr verrückt. Wir wollen heute über etwas sprechen, mit dem wir beide nicht gerechnet hätten, dass sich das tatsächlich ereignen würde. Es hat sich ergeben, es war Schicksal, wie man es nennen möchte, Fügung. Aber da fangen wir mal ganz von vorne an. Nämlich, um dich treffen zu können, musstest du erfolgreicher Bauunternehmer werden. Vorher warst du Förster und erfolgreicher Bauunternehmer bist du geworden, spätestens seit du dieses Gebäude hingestellt hast. Wann war das? Vor 20 Jahren?
Ja, das war vor 20 Jahren, ziemlich genau. 1998 haben wir hier das Forschungszentrum gebaut. Da waren wir schon einigermaßen in der Materie drinnen.
Was ist das für ein Forschungszentrum? Was erforscht ihr denn hier?
Wir sind damals vor der Aufgabe gestanden oder vor unserer eigenen Vision gestanden, dass wir gesunde Häuser bauen wollten. Und Häuser, die einfach aus dem Material entstehen, das hier wächst, das es hier gibt, ganz regional. Und eigentlich haben wir von Hightech geträumt und gesagt, das müssen wir Low-Tech umsetzen. Mhm. Aber es waren Visionen, sonst nichts. Und nach 8 Jahren Arbeit haben wir gesehen, dass wir das nicht schaffen, wenn wir nicht ganz professionell in die Forschung einsteigen.
Mhm. Das heißt, ihr habt versucht, Dinge, die nicht bekannt waren oder bereits vergessen waren, wieder so zu zertifizieren, dass sie auch wissenschaftlich haltbar waren.
Nicht nur wissenschaftlich haltbar, wir mussten auch technisch, genau, dass es einerseits wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, aber andererseits auch mussten wir durchaus auch technische Lösungen finden, die es damals noch nicht gab. Wir wollten schlicht und einfach Häuser bauen, die gesünder sind, wie das alles, was man gekannt hat. Dann wollten wir Häuser bauen, die energieautark sind, also die sich möglichst selbst heizen und kühlen, ohne dass man da Erdöl über die Welt karrt oder irgendwelche Sachen macht.
Atomkraft
oder genau, alles Blödsinn, sondern Unabhängigkeit statt Ausbeutung irgendwo. Und zum Dritten wollten wir Lösungen, wir waren immer davon begeistert, von diesem Grundsatz, so einfach wie möglich. Weil die Einfachheit ist das Genialste. Die Einfachheit hat immer Bestand. Da braucht man nur in die Natur schauen, in den Wald, in Lösungen, die sich hier über Jahrhunderte, Jahrtausende oder gar Jahrmillionen bewähren. Das sind immer die einfachsten.
Und vor allem eine müllfreie Produktion. Das konntest du vorher sehr viele Jahre beobachten. Du warst ja der jüngste Förster Österreichs, für alle, die es verpasst haben. Erwin Thoma im Karwendeltal damals als eigene, wie nennt sich das, nicht Region, sondern...
Ja, das war im Karwendelgebirge. Habe ich mein Revier gehabt.
Revier, genau.
Ja, habe mein Revier gehabt und da war ich der jüngste Förster Österreichs.
Das stimmt. Das heißt, du bist vom Förster, der sich mit dem Wald so auskannte, zu einem Bauunternehmer geworden, der Thoma Häuser, Thoma.at, Häuser aus Holz baut, für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Die Häuser werden nicht verleimt, verklebt, verspachtelt, sondern die Häuser werden zusammengesetzt, aus Holz, müllfrei. Das heißt, man erfüllt auch einen Generationenvertrag, dass man nicht sagt, entsteht zwar Müll, aber das ist die nächste Generation. Man könnte diese Häuser auch abbauen, ohne dass Müll entsteht.
Ja, wir haben gesagt, wir wollen Häuser bauen, die so intelligent sind wie ein Baum und Städte, die so intelligent sind wie der Wald. Sprich, dass das ganze Material nicht für die nächste Generation eine Belastung darstellt, sondern eine wertvolle Rohstoffquelle. Dass alles wiederverwertbar ist und zwar nicht in dem Sinn, dass man es verbrennen kann, sondern auf derselben Stufe, am selben Niveau. Dass man aus einem Haus wieder ein Haus bauen kann und dass das eben was Wertvolles bleibt. Mhm. Und nicht so, wie wir es aus unserer Wegwerfgesellschaft gewohnt sind, dass man da lauter Materialien einbaut, die dann als Sondermüll teuer entsorgt werden müssen. Mhm. Und zu dem Zweck mussten wir eben von der ganzen Bauchemie weggehen. Wir mussten von den ganzen Klebstoffen weggehen, die alle giftig und belastend und kontaminierend sind. Und haben begonnen, alles mit mechanischen Verbindungen zu lösen, Vertübelungen, Steckverbindungen statt Verklebungen. Naja, und das ist schon ein Weg gewesen über 3 Jahrzehnte, bis wir dann die ersten Hochhäuser und sehr anspruchsvolle, technisch schwierige Lösungen mehr oder weniger in der ganzen Welt bauen konnten.
Das ist die Frage, in wie vielen Ländern baut Thoma.at inzwischen?
Ja, wir haben in den letzten 10 Jahren weit mehr wie 1000 Bauprojekte in über 30 Länder abgewickelt.
Auch in Japan, wo man ja besondere Sicherheit braucht wegen der Erdbeben. Auch da habt ihr gebaut, ohne dass es Probleme gab, obwohl es Erdbeben gab.
Wir haben in Japan die höchsten Erdbebenzertifizierungen bestanden. Und was aber eigentlich der noch viel schlimmere und schwierigere Test war, das war diese Jahrhundertkatastrophe in Fukushima. Ich habe in der Stadt Fukushima Holz-100-Häuser gebaut und dort stehen. Und nach diesem Jahrhundert-Erdbeben haben wir alles evaluiert und geprüft, wie man dann nach Wochen wieder ins Land konnte. Und unsere Bauten waren ausnahmslos vollkommen schadensfrei. Also die haben das, denen hat das nichts gemacht.
Zurück zu diesem Forschungszentrum. Als ihr das vor 20 Jahren hingestellt habt, das ist ja ein sehr großes Gebäude, ich glaube fünfstöckig, auf der anderen Seite kann man das sehen, da haben ja auch viele, vielleicht so ihr selber gedacht, das ist ein bisschen zu groß für uns. Du hast nicht damit gerechnet, dass es diese Dimensionen annehmen würde. Du hast heute ja unglaublich viele Mitarbeiter, es gibt verschiedene Werke, das ist ein internationales Unternehmen, was hier zwar den Stammsitz hat, aber was auf der ganzen Welt agiert. Hast du dich da damals selbst getäuscht oder wolltest du dich nicht trauen, wohin die Reise geht? Kann man das nicht planen? Will man das nicht planen? Oder warum hast du gesagt, dass das nötig ist? Nach 20 Jahren siehst du, ist das eigentlich zu klein. Es gibt keine freien Räume mehr.
Naja, wir haben das, das war sicher nicht planbar. Und das stimmt schon, dass das aus heutiger Sicht, muss ich sagen, da waren wir noch 20 Jahre jünger. Das war schon sehr mutig, das zu machen. Aber es war alles, es war richtig, den Mut zu haben. Und wenn ich zurückschaue, ist es heute wichtiger denn je, dass man solche, dass man den Mut findet, weil man kann so viel theoretisch erkennen und debattieren und darüber reden. Am Ende zählt nur das, was man tut.
Was treibt dich eigentlich an? Weil es kann nicht ums Geld gehen. Du lebst gut in Österreich, bist bescheiden geblieben. Also was treibt dich an, auch viel zu arbeiten? Heute ist offiziell ein Samstag. Was ist es? Also jeder andere würde sagen, mach doch Schluss, mach doch Urlaub. Was ist das Motiv dieser Arbeit, immer nach vorne zu gehen? Ist das eine Sucht?
Na, wie ich Förster war im Karwendelgebirge, das möchte ich da dazu sagen, ich war der jüngste Förster, weil sie damals keinen gefunden haben, weil das so abgelegen war. Aber es war ein sehr großes Gebiet und da habe ich sehr gut verdient, weil damals wurde eben entsprechend der Größte bezahlt. Und wir haben immer genug Geld gehabt und das Geld war überhaupt nicht das Motiv, dass wir uns da begonnen haben, Holzhäuser zu bauen, dass ich mit dem Opa die Firma gegründet habe und von ihm das gelernt habe, das war ein alter Zimmermann, sondern das Ziel war eigentlich immer, dass man das umsetzen, was man im Herzen spürt und was unmittelbar wichtig ist. Und wir haben damals die familiäre Situation gehabt, dass ich mit meiner Familie weggezogen bin, meine Frau und ich, wir haben die Kinder gepackt und sind weggezogen, als der Älteste zur Schule kam. Und dann sind wir durch Zufall in ein Haus gezogen, wo die Kinder krank wurden, weil in dem Haus waren lauter Spanplatten und eben chemisch behandeltes Material. Und damals hat der Opa gesagt, wenn das die Kinder krank macht, dann reißen wir es raus und ersetzen wir es durch Massivholz. Ihr werdet sehen, die Kinder werden gesund. Und wir haben ihm vertraut. Wir haben ja die ärztliche Diagnose gehabt, dass die eine Allergie hatten gegen diese Klebstoffe im Holz, gegen diese Spanplatten. Und die wurden tatsächlich gesund. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn mir sowas geschenkt wird im Leben, dann sehe ich das als Berufung. Wenn man sowas kriegt, es gibt sicher viele Kinder und viele Menschen. Und gesund leben ist für jeden wichtig. Ich sage, da müssen wir das erforschen, da passiert noch zu wenig. Und der Opa ist alt, habe ich gesagt, und den haben wir nicht mehr ewig. Und der weiß so viel, wir müssen das Wissen eigentlich lernen, wenn er es uns gibt. Und die Situation nutzen und diesen Weg gehen. Und so hat das begonnen und so haben wir klar angefangen. Ja, und am Anfang, da haben wir immer gesagt, wir wollen klein bleiben, wir wollten nicht eine große Firma, weil wir gesagt haben, wenn das zu groß wird, dann da fürchten wir uns davor, das ist zu riskant. Und dann sind wir eben nach und nach, Schritt für Schritt, an den Aufgaben gewachsen.
Mhm. Ihr habt also auch ein großes Werk in Calw in Deutschland?
In Lahr, im Schwarzwald, ja. Ja, das ist unsere größte Produktionsstätte, weil wir eben irgendwann, das war 2004, wollten wir nicht mehr aus Österreich mit den Häusern so weit fahren. Wir wollten es eben in der Region wieder machen, für den deutschen, süddeutschen und Schweizer Raum.
Alle Fabriken werden mit Solarenergie betrieben, muss man dazu sagen.
Ja, ja, ja. Unsere Fabriken sind auch energieunabhängig und die Maschinen laufen mit der Sonne. Weil das ist ja, das sind die Gründe, die mich antreiben, das zu tun. Ich habe in meinem Leben so oft als Erstes was tun dürfen. Weil wir ja generell in einer Lage sind, dass wir an so viel Unsinn glauben. Zum Beispiel das mit den Fabriken. Wir glauben wirklich, dass man Atomkraftwerke und braucht und die Welt zerstören muss, damit wir Energie kriegen. Dabei scheint die Sonne in so einer Fülle auf die Erde, dass wir es gar nicht verbrauchen können. Wir müssen es nur intelligent eben nutzen. Meine Fabriken, die Maschinen laufen alle mit Sonnenenergie. Oder die Menschen sagen, es ist halt so, dass ich viele Stunden, den meisten Teil meines Lebens in Gebäude verbringen muss. Und es ist halt so, dass wir die belasten. Der Beton und die ganzen Kunststoffe und alles, was da drinnen ist. Und es ist halt so, dass ich schlecht schlafen kann. Und das ist ein Wahnsinn, wenn das ein Mensch glaubt. Weil es ist nicht so, dass man schlecht schlafen muss. Man kann auch gut schlafen, wenn man es richtig macht. Und um das geht's, dass wir die kostbare Zeit, die wir auf Erden haben, nicht irgendwie verplempern und uns von Brot und Spielen dazu dröhnen lassen, sondern dass wir die kostbare Zeit nutzen und wirklich am Leben arbeiten und am Leben bleiben und sagen, was sind die Themen, die mich bewegen?
Also wir brauchen einen Perspektivwechsel.
Ja, unbedingt.
Und den möchte ich mit dir jetzt mal wirklich durchziehen. Wir wechseln jetzt den Standort und damit die Perspektive. Folgen Sie mir unauffällig.
Ja, gerne.
So, wenn man jetzt hier steht, dann ist für uns doch noch der fantastische Blick ins Tal, aber die Kameras sehen jetzt noch ein bisschen was anderes. Ohne uns umzugucken, was ist denn das da im Hintergrund?
In unserem Hintergrund ist unser neu gebautes Baumhaus. Und
das wir nennen es Baumhaus.
Wir nennen es Baumhaus. Das Baumhaus ist sozusagen ein Haus in den Bäumen. Und das steht, da steht eine große Last, über 40 Tonnen, auf ein paar Holzsäulen und eben in den Bäumen. Und das ist da oben, spielen Sie das ab.
Und das ist in der Natur. Es hat den Boden noch nicht versiegelt, es ist in der Natur. Es ist dieses Mondholz, also Holz, was zur Saftruhe geschlagen wurde. Das ist das Prinzip. Also eine klassische Erntezeit, würde man sagen. Eigentlich ist das absurd zu glauben, dass es bei Holz keine Erntezeit geben würde. Gibt es ja bei allen anderen Sachen auch. Und wir wollen jetzt mal zum Gebäude selbst hingehen, weil man muss hingehen. Es ändert sich alles, wenn man zum Gebäude hingeht. Und dann vielleicht mal erklären, wie es dazu kam, dass dieses Gebäude, also 20 Jahre nach diesem Gebäude, dort steht. Weil das war auch nicht geplant.
Das hat ja auch mit dir zu tun.
Ja,
also das hat ja mit uns gemeinsam zu tun.
Das sind Dinge, die passieren. Mit Willy Wimmer hat das auch zu tun, mit der Krim, mit all diesen Dingen hat es zu tun. Und wir haben uns was überlegt, was wir hier starten wollen. Wir nennen es ja Tree TV, also Baumfernsehen. Und es hat eben auch mit Baumhaus zu tun, weil wir alle haben natürlich als jugendliche Jungs zumindest in Baumhäusern Zeit verbracht, wo wir spinnen konnten. Und ein Baumhaus hat eine ganz besondere Faszination, genau wie eine Küche. Und wir brauchen diese veränderte Perspektive, wir brauchen mehr Gefühl in der Zukunft, auch in der Berichterstattung. Und diese neuen Räume sollen uns dabei helfen, die Perspektive zu wechseln. Wir gehen mal rüber.
Wir sind ja hier im Forschungszentrum lauter Ingenieure und Techniker. Und wir sind es gewohnt, immer technisch an einem Thema zu arbeiten. Immer mit dem Kopf, mit der ganzen Schwere des Kopfs. Und wir haben auch sehr viel erreicht auf dem Weg, das ist ja gut und richtig. Und eben auf der Krim kam uns gemeinsam die Idee, einmal darüber nachzudenken, wie kann man einen Raum schaffen, in dem Neues entsteht, in dem man auch das Herz und die Kreativität und all das fördern kann.
Also ein geschützter Raum, wo sich Dinge erstmal entwickeln können.
Ja, wo man verschiedene Menschen einladen kann, die vielleicht aus einem ganz anderen Bereich kommen, wo man zusammenkommt. Und da ist eben das Baumhaus ja nicht nur symbolisch, sondern es funktioniert ja. Mhm. Als Kinder haben wir immer gesagt, wo können wir das machen, was uns ganz wichtig, ganz geheim ist, wo man was entwickeln kann, was spinnen, ausprobieren bisschen, kann, spinnen. Ja. Und da sind wir rauf, damit die Erwachsenen waren unten. Und wenn man sozusagen den Alltag und das alles sprichwörtlich unten lässt und rauf geht, das macht etwas mit einem. Ja. Und das Experiment haben wir ja gemeinsam auf der Krim beschlossen. Und ich muss sagen, schon in der Bauphase, ich habe ja tausende Häuser gebaut. Wir haben hier Prozessionen gehabt von Menschen, die einfach gekommen sind. Wir haben keine Werbung gemacht. Wir haben es niemand gesagt, nichts. Und immer sind Leute da gestanden und einer aus dem anderen erzählt. Das berührt die Leute. Wenn man oben ein Haus baut, unten bleibt die Natur, bleibt der Garten, bleibt alles erhalten. Also es ist nicht ein Haus, das da den Platz besetzt, sondern du hast drunter noch die Natur und drüber. Es ist schon ein Konzept, ein Gebäude, ein Ort, der etwas macht mit einem. Das tut jedem gut, wenn du im Leben einmal andere Räume betrittst. Die Möglichkeit hast, aus dem Alltag wirklich auch körperlich rauszugehen. Und wenn du in so ein Baumhaus rausgehst, da hast du einfach das Gefühl, jetzt gehe ich aus meinem Leben raus und schaue von oben runter. Mhm. Und überblick das Ganze. Und dieser Überblick, der ist einfach, das ist ein Traum. Weil da fällt dir was Neues ein.
Lass uns mal nach oben gehen.
Schauen wir rauf.
Hier hat der Bagger noch ein bisschen gewütet. Das heißt, das wird alles noch begrünt. Da wird die Natur das zurückholen.
Da kommt von unserem Heu, kommen die Heublumen hin und dann... Und dann ist es in 3-4 Wochen ist das wieder verwachsen und dann haben wir alles zurückgegeben. Also der Garten ist unten wie oben.
So, jetzt merkt man das auch schon, wenn man hier drunter ist. Die Akustik ändert sich ein bisschen, weil wir oben hier eine Schallfläche haben und sehen jetzt hier diese Stelzen, auf denen das steht. Das ist tatsächlich hier nicht da drin Stahlbeton oder so, das ist Holz.
Das ist volles Holz und ich meine, das Baumhaus ist ja keine Hütte, das ist ja ein Haus. Das hat 60 Quadratmeter Nutzfläche und wie ich schon gesagt habe, es sind 40 Tonnen. Und diese 40 Tonnen ruhen nur auf ein paar Säulen. Und dann muss man sich vorstellen, es geht ja nicht nur um das Gewicht. Das Ganze darf ja auch nicht schwingen oder zittern. Das
und hier weht auch Wind.
Und da weht der Sturm, genau. Und da gibt es im Winter viel Schnee, da kommt noch die Schneelast drauf. Da kommen dann meinetwegen nochmal gut 10 Tonnen oder mehr drauf. Also das muss schon was aushalten. Und wenn man rauf geht, hast du das Gefühl, das ist genauso stabil wie ein Haus, das irgendwo auf der Erde steht. Das ist kein Unterschied.
Das Spannende ist, dass das den Boden nicht versiegelt, dass dann auch die Fläche darunter genutzt werden kann für alles Mögliche. Man kann natürlich hier Familienfeste geben, man kann hier auch Kinoabende machen, man kann hier Bands spielen lassen, man kann sich, wenn es sehr heiß ist, auch hier drunter packen und einen eisgekühlten Kaffee trinken.
Und also, einfach die Hängematte hinspannen,
ja, alles kostet machen, oder was basteln, am Fahrrad schrauben, man kann hier alles Mögliche machen. So wie das jetzt auf dich wirkt, ich meine, du hast ja schon sehr viele Baupläne gelesen, konntest du dir das vorstellen, dass es so werden würde? Also ich kann mir das sehr schlecht vorstellen, aber war das bei dir anders? Du bist ja ein Profi.
Also nein, das habe ich mir nicht vorstellen können. Wir haben ja die Idee gehabt und wir haben ja darüber gesprochen, so einen Raum zu schaffen. Und da muss ich sagen, bin ich schon den Architekten sehr dankbar.
Berliner Architekten.
Allen Architekten, die sich am Wettbewerb, wir waren im Wettbewerb ausgeschrieben. Mhm. Und Berliner Architekten, Tom Klingbeil und Marek Cibora, die haben das gewonnen und haben das gebaut. Und die haben da schon auch einen tollen kreativen Input geleistet. Mhm.
Ebenfalls einen kreativen Input hat ja der Kameramann Paul geleistet, der jetzt da drüben steht. Der hat nämlich diesen einen Satz gesagt. Kennst du den noch? Akustisch muss es so sein, dass es funktioniert.
Der Paul, der Kameramann, der hat eigentlich die zentrale Architektenausschreibung gestaltet mit seinem Satz. Der hat uns dann ein kleines Skizze geschickt und hat gesagt, so muss es ausschauen, dass es akustisch funktioniert, so muss es auch für die Kameras, dass es funktioniert.
Keine rechten Winkel.
Keine rechten Winkel und es sollte so ein gewisser Halbkreisplatz haben.
Das war alles, was er so hingeschickt hat, ohne zu ahnen, was das bedeutet.
Und damit haben wir die Ausschreibung an den Architekten geschickt. Wir haben gesagt, keine Vorgabe, die einzige Vorgabe kommt vom Kameramann, keine rechten Winkel für die Akustik und eine bestimmte Flächengröße, damit man sich da nicht eingeengt, das ist wirklich modern und schön und dass dieses Gefühl der Natur, dass die Natur da reinkommt.
Dass man nicht nur drin wohnen kann, sondern das auch als Veranstaltungsfläche nutzen kann. Hier soll ja Tree TV zukünftig entstehen, sodass auch Kameras Platz haben, den Gast von weiter weg einzufangen. Das war so alles, was vorgegeben wurde. Jetzt steht das nach, wie lange hat das jetzt gedauert, von der ersten Skizze bis jetzt?
Ja, wir haben uns nicht beeilt. Wir haben uns, muss ich ehrlich mal sagen, Zeit lassen. Und wir haben es dann immer wieder monatweise unterbrochen. Das heißt, im Herbst war die Ausschreibung an die Architekten und dann war dann irgendwann im November oder Dezember haben wir die Entscheidung getroffen, so bauen wir es. Und im Winter, Jänner oder Februar?
Ja, Januar, Februar.
Im Januar. Im Winter haben wir dann den Montagetermin gehabt und es war wirklich unglaublich. Wir haben den intensivsten Schneefall und eigentlich das ungünstigste Wetter erwischt, was man haben kann.
Also was ich hier mache, das ist jetzt keine Show, weil die Straße, die ist ein bisschen hier vereist, möchte ich sagen. Wir haben so bei 0 Grad, es hat geregnet, es schneit und da ist die Straße so glatt und steil, dass hier der Truck nicht raufkommt, auf den wir warten. Und auf dem Truck sind dann die Teile, die wir brauchen, damit dieses Baumhaus, ja, wie wir es nennen, damit es dann fertig gebaut werden kann, weil der Traum wird wahr. Wir bauen hier dieses Nachhaltigkeitszentrum in Goldeck, direkt neben dem Forschungszentrum von Erwin Thoma, der hier auch gleich aufschlagen wird. Aber das Wetter ist eben ein bisschen gegen uns, muss man sagen. Ich finde es ja schön, nur der Lastwagen, der da unten wartet mit dem Auflieger und dem Rest, der kommt hier nicht hoch. Und deswegen schippe ich jetzt hier die Straße. Aber ich bin nicht alleine, weil wir haben hier noch einen verrückten Traktorfahrer mit Ketten und so. Und der macht die Straße auch noch frei. Weil solange es hier so glitschig ist, passiert hier erstmal gar nichts. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Traktoren kamen mit Allradantrieb, um es hinzustellen. Aber dann war es ja innerhalb von wenigen Stunden letztendlich erstellt, weil es diese Modulbauweise ist. Erklärt das mal für jemanden, der so gar keine Ahnung hat, wie ihr arbeitet.
Naja, das ist, muss man sich vorstellen, vielleicht wie Matador, das wir aus unserer Kindheit kennen. Das heißt, im Werk werden massive Holzplatten angefertigt. Das sind diese Holzelemente, die werden aus einzelnen kleinen Holzstücken schichtweise, kreuzweise zusammengelegt und mit Holzdübel, also Holzstifte, wie mit einer Nähmaschine vernäht. Nur ist das Ganze natürlich entsprechend groß. Und diese auf Zehntelmillimeter zugeschnittenen Teile kommen an die Baustelle und können dann mit einem Kran relativ schnell zusammengesetzt werden. Das ist der große Vorteil, dass die Qualitätssicherung aus einer CNC-Fertigung kommt, also eine Qualität ist, die man mit Hand nie herstellen kann am Bau. Und dass es dann am Bau sehr, sehr schnell geht.
Dass wir heute hier stehen und nicht dort drüben stehen, dafür gibt es ja auch einen Grund. Wir wollten unbedingt zwischen diesen Bäumen, am Waldrand sein. Das Ganze nennt sich hier ja experimentelles Bauen, muss man dazu sagen. Ist jetzt auch nicht überall in Österreich üblich, aber du hattest hier für diese große Wiese quasi schon vor vielen Jahren eine Sonderlizenz, wo du so etwas ausprobieren darfst. Also da haben viele Faktoren zusammengespielt, wo es quasi nur darauf gewartet hat, das zu machen. Jetzt steht das hier auf diesen Säulen. Wir haben jetzt diese Stahltreppe da. Kann man mal fragen, warum eine Stahltreppe? Ja, verzinkt, sieht schön aus. Warum nicht aus Holz?
Ja, da haben wir lang. Das war ein Punkt, über den, ich glaube, das war einer der am meisten diskutiertesten und besprochenen Punkte, soll man die Treppe aus Holz oder aus Stahl machen? Und es war halt am Schluss die praktische Überlegung, wenn es den Regen oder den Schnee doch reinweht,
und das geht so hoch
passiert
hier.
Nicht ja. oft, ja. aber es kann passieren, und dann kann das Holz rutschig und eisig werden. Mhm. Und nachdem es ein öffentlicher Bereich ist, wo jeder raufgeht, haben wir gesagt, wir wollen lieber diese Gittertreppen haben, das einfach bei jedem Wetter rutschfest ist. Das war eigentlich die Hauptüberlegung für diese Materialkombination.
Zeit für einen weiteren Perspektivwechsel. Ich denke, wir gehen die ersten Stufen raus Richtung On the Top.
Gehen wir in die Richtung.
Bitte?
Danke. Können Sie daher sitzen, oder?
Das ist super. Ich kann es zugeben, gehört ja jetzt schon zu einem meiner Lieblingsplätze. Ich mag das sehr unter diesem Baumhaus, weil es hat so was Schattiges, Kühles. Ich habe hier auch schon im Winter gesessen. Finde ich wunderbar. Vielleicht nochmal für alle, die das noch nicht richtig verstanden haben. Die Idee dazu, ein Baumhaus zu bauen, ist uns gemeinsam auf der Krim gekommen. Für alle, die Krim-Reise verpasst haben. Erklär mal, Krim, Baumhaus, wie jetzt?
Naja, haben gemeinsam diese lange Reise gemacht. Und auf so einer Reise, da ist es ja immer so, da hat man Programm und Punkte und trotzdem dazwischen mehr oder weniger lange Räume, wo du warten musst. Da gibt es Abende, da sitzt du im Hotel und es ist eigentlich langweilig oder du sitzt auf einem Flughafen. Mhm. Und das ist komisch, wenn man zum Nichtstun verurteilt ist, dann
hat man oft gute Ideen.
Da hat man oft gute Ideen oder geht dann in die Tiefe und hat erst richtig Zeit, sich einmal lange zu unterhalten. Und außerdem war das, was wir auf der Krim gesehen haben, sehr berührend. Also zumindest für mich war es auch emotionell sehr berührend. Mhm. Immerhin, unser Opa hat im Krieg als einfacher Soldat den Wahnsinn mitmachen müssen und der war dort. Mhm. Und dann habe ich gesehen, was da passiert ist.
Wir haben auch diese Soldatenfriedhöfe gesehen, wo praktisch keiner unter 25 war, der da lag.
Unglaublich. Ja. Also, und all das, und das bewegt dann natürlich. Und wenn man nur davon redet und sagt, wir müssen was machen und wir wollen was Besseres, das ist wichtig, dass man sein Bewusstsein einmal so weit bringt, dass man überhaupt dorthin kommt, dass was passieren muss. Aber wenn es dann beim Reden bleibt, dann passiert nichts. Mhm. Und dann haben wir ihm gesagt, wie kann man ins Tun kommen? Wie kann man von der Erkenntnis zur Tat gelangen? Und ich kann mich erinnern, da kam von dir, dass du gesagt hast, wir wollen was machen, wir wollen in Zukunft positive Beispiele zeigen, wir denken über das Format noch, aber der Raum ist noch nicht klar. Und das war für mich eigentlich so, da hast du bei mir das ausgelöst, das ist so meine Erinnerung. Wie du gesagt hast, der Raum ist nicht klar, wo man sozusagen was aushecken oder was ausbrüten kann. Da kam mir das Baumhaus. Das war für uns immer, wie wir schon gesagt haben, als Kind. Ja. Und dann habe ich zu dir gesagt, pass auf, wenn du das wirklich machen willst und wenn du glaubst, dass das eine gute Idee ist, dann baue ich da ein Baumhaus. Mhm. Und das war eigentlich in der Krim, gemeinsam mit Willi Wimmer am langen Abend an einer Hotelbar ist das Gespräch stattgefunden.
Mhm. Interessant ist natürlich auch, als wir uns weiter darüber unterhalten haben, dass wir eben auch festgestellt haben, wir sind hier in Österreich und in Österreich gibt es vielleicht, weil es auch eine Alpenregion ist, wie in allen Gegenden, wo Alpen sind, wo auch Nachbarschaft möglich sein muss oder auch nötig ist, weil da viel mehr das Wetter eine Rolle spielt. Also wenn man irgendwo in der Alpenregion eingeschneit ist, dann muss man Nachbarn haben, die einem helfen, sonst hat man keine Chance. Aber wenn wir hier an Österreich denken, denken wir auch immer an diese Brausefirma, die ja gar nicht so weit von hier entfernt ist. Und die hat es ja geschafft, einen Brand zu etablieren, dass wenn irgendjemand auf der Welt eine verrückte Idee hat, dass er sich an diese Brausefirma wenden kann. Und die versuchen dann mit ihm diese verrückte Idee umzusetzen. Die haben heute zwei Formel-1-Teams, lassen Leute aus dem Weltall springen. Also für jede verrückte Idee, da sagen die nicht, vergiss das, sondern die versuchen, Machbarkeit zu produzieren. Das ist natürlich ein tolles Marketing. Aber es gibt eine solche internationalen Brand, eine solche Zusammenarbeit eigentlich nicht für das, was man unter Nachhaltigkeit versteht. Wir haben viele Menschen, die auf dem Planeten nachhaltig versuchen zu arbeiten. Wir haben Förster, wir haben Imker, wir haben Leute, die sagen, wir müssen zurück zur Natur. Aber die arbeiten alle so auf ihrem Feld so ein bisschen zusammen. Es gibt keinen internationalen Brand. Und da hatte ich halt die Idee, sagen, okay, so ein Baumhaus ist ja weit mehr, als dass es nur eine Immobilie ist. Es könnte auch diese Dreieckform ein Brand sein, so wie eben diese Dose ein Brand für verrückte Machbarkeit ist, ein Brand für internationale Nachhaltigkeit, wo wir eben sagen, Wir müssen zukunftsfähig sein. Wir müssen eine Sprache kreieren, die nicht nur darauf abzielt, wie schnell man Geld machen kann, sondern ob es zukunftsfähig ist. Also eine Sprache, das ist das Projekt, ist deine Arbeit, ist das, was du tust, wie du, ist das, das muss gefutured werden, habe ich das jetzt mal genannt. Ja? So, dass wir müssen eine eigene neue Sprache bringen, um auch ins neue Denken zu kommen. Dass dann ein solches Dreieck rauskommen würde, damit habe ich ja nicht gerechnet, du nicht gerechnet, das war ja die Idee eben von den Architekten, nachdem der Kameramann gesagt hat, das muss die und die optischen und akustischen Eigenschaften haben. Wir sehen also, dass Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen einander inspirieren können. Aber so wie das jetzt hier steht, womit rechnest du denn eigentlich? Was wird denn jetzt passieren, außer dass es hier viele Touristen anziehen wird, die sich jetzt das schon angucken, weil es eben ungewöhnlich aussieht? Womit rechnest du? Was soll der Raum leisten? Weil es ist ja mehr als eine Immobilie, es soll ja ein Symbol sein. Gibt es irgendeine Erwartungshaltung, wo du denkst, das sollte schon passieren?
Ich denke zurück, wie wir vorhin erzählt haben, wie wir vor 20 Jahren hier daneben das Forschungszentrum gebaut haben. Und damals haben wir auch mit nichts gerechnet. Wir haben gesagt, wir spüren, dass man es tun muss, aber wir können jetzt nicht mit irgendwas rechnen. Und es sind Patente gekommen. Es sind die erdbebenfesten Häuser in Japan gekommen. Wir haben den Weltrekord in Wärmedämmung aufgestellt. Wir haben die ersten Häuser gebaut, die ohne Dämmstoff und ohne komplizierter Technik sich selbst heizen und kühlen. Da ist eine richtige technische Lawine losgetreten worden. Da sind Menschen aus aller Welt gekommen und gesagt, es gibt ein Forschungszentrum, mit denen wollen wir reden. Und damals habe ich gelernt, dass es so wichtig ist, für eine gute Sache Zeit und Raum zu geben. Und das ist das, was ich, mit dem rechne ich. Das ist das, was wir hier wollen. Wir wollen für dieses gute Thema, für Enkelkindertauglichkeit, für Zukunftsfähigkeit Zeit und Raum geben. Und ich glaube, wir können jetzt gar nicht, wir wollen auch gar nicht mit was Bestimmten rechnen. Ich weiß, hier werden viele, viele gute Menschen kommen mit viel, viel gute Ideen. Hier werden
aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Aus den unterschiedlichsten Bereichen. Man stellt sich mal vor, wie wir auf der Krim gelandet sind. Ich meine, wir kommen ja aus verschiedenen, da geht es ja gar nicht mehr. Meine Welt, deine Welt, die Welt von Willy Wimmer. Und dann entsteht so eine Idee. Und das ist für mich nahezu symbolhaft. Wenn man den Raum schafft und der gute Willen dabei ist und wenn man sich einmal bewusst wird, dass es im Leben um mehr geht, als nur um Geld zu verdienen, dass es Schätze gibt, die viel erstrebenswerter sind, dann passiert was. Und das ist für mich eigentlich das Symbol des Baumhauses als Symbol. Und ich glaube, wenn man so ein Symbol einmal materiell hinstellt, den Menschen zugänglich macht, dann wird schon passieren. Da mache ich mir keine Sorgen.
Das Format, was jetzt hier aus der Taufe gehoben wird, nennt sich ja eben Tree TV. Vorher ist ja bei uns schon auch im Vorfeld die Macher entstanden, wo wir gesagt haben, wir haben ja auch KenFM umgestellt. Nicht nur die Blau- von der Farbe Analyse, sondern eben auch grüne Themen nach dem Motto, gibt es Menschen, die schon zeigen, was es an Alternativen gibt, die die nächste Generation aufbauen, weil die Themen über die NATO baut jetzt keinen Jugendlichen auf. Ja, das ist nicht so schön. Oder auch soziale rote Themen nach dem Motto, was kann ich denn, ohne etwas herzustellen, an meinem Verhalten ändern? Oder wie kann ich auch andere Leute zugeben? Was kann ich an mir selbst, an meinem Verhalten feststellen? All das sind ja Vorläufer dieses Formats, eben Tree TV. Und mir war sehr wichtig, dass wir diesen Raum dazu nutzen werden, dass wir Leute einladen werden aus den unterschiedlichsten Bereichen, die natürlich eine Analyse des Status quo gemacht haben, aber ganz stark in einem Gespräch zeigen, hör zu, wir können das ändern. Wir können das ändern. Man kann uns nicht daran hindern, das zu ändern. Das heißt nicht, dass wir alles positiv denken, aber wir sind uns eben auch der negativen Anteile in unserem Handeln, in unserem Denken bewusst. Uns ist klar, dass das, was wir da draußen erleben, eine gespiegelte Welt des Inneren ist. Aber wir sagen, wir wollen das überwinden. Das ist das, was wir uns bei KenFM und alle dahinter versprechen, dass wir sagen, Perspektivwechsel, das Negative als etwas Negatives sehen, aber sagen, das können wir überwinden, das ist die Idee. Kann man dieses Gebäude, um in diese Stimmung zu kommen, kann man dieses Gebäude, wenn man kein Medienmacher ist, wenn man kein Gast ist, kann man das auch mal bewohnen, um da mal hier in der Natur zu leben? Ist das möglich? Ist das angedacht, so ein kleines Hotel?
Das ist nicht nur angedacht, sondern umgesetzt. Wir haben gesagt, KenFM ist ja nicht immer hier und es wäre ja schade, wenn man es dann immer leer stehen hat und in der Zeit, wo ihr nicht hier seid, ist das eine ganz normale Ferienwohnung, wie ein Hotelzimmer, ganz modernes, wunderschönes Bad drinnen, Wohnraum, gesund schlafen, mitten in den Bäumen. Und das kann jeder ausprobieren.
Aber trotzdem total reduziert.
Und total reduziert und trotzdem so effizient und so schön. Ich war heute in der Früh mit deinem Sohn im Wald und wir haben Brennholz reingefahren. Das hier wächst in unmittelbarer Nähe und das reicht für den ganzen Winter. Und da sieht man schon, es ist so modern, es ist so schön, und trotzdem funktioniert es so einfach. Wir zwei haben andere Klamotten angezogen, Säge, Axt, Traktor und haben das da herbeigefahren. Und ich kann das mit einem kleinen Ofen, der oben steht, das ganze Jahr heizen. Mhm. Und ich brauche nicht die Abhängigkeit von einer ganzen Erdölmafia oder von Organisationen, die mit uns nichts Gutes im Sinn haben. Wenn der Einzelne sich unabhängig macht, das ist ein unglaublich starkes Statement und ein unglaublich wirksamer Beitrag zum Frieden.
Mhm. Gibt es Feedback aus den Nachbartälern? Man kennt sie ja hier, die sagen, was macht denn der Thoma da schon wieder? Weil das ist auch für deine Verhältnisse schon sehr spleenig, was hier steht.
Das war für mich eigentlich eine sehr, sehr schöne Erfahrung bei diesem Baumhaus, wie wir vor 20 Jahren das Forschungszentrum gebaut haben. Da war die Reaktion der Umgebung eher negativ. Da haben sie gesagt, der spinnt doch, was will denn der? Und wenn wir das jetzt gemacht haben, zum Beispiel, wenn wir hängen geblieben sind im Schneesturm mit den LKWs beim Antransport der Bauelemente, ist sofort der Nachbar mit dem Traktor gekommen, hat uns geholfen, jeder hat geholfen, die Handwerker, der Schmied unten. Also es ist inzwischen eine ganz tolle Stimmung hier in Goldegg. Und das ist natürlich auch für mich der schönste Lohn, dass man sieht, man muss nur dranbleiben. Mhm. Auch wenn einmal 2-3 Jahre das nicht so läuft, wie man sich's vorstellt. Man muss im Leben nur dranbleiben.
Wir haben ja in Europa eine Situation, wo viele Riesenprobleme haben mit dem Begriff Europa, den nur noch negativ sehen, wo viele Probleme haben eben auch mit Zuwanderung, die alle nur noch negativ sehen, weil sie nicht wissen, wohin geht die Reise, wo wir einen Kanzler in Deutschland haben oder eine Kanzlerin, die nur ab und zu sich ans Grundgesetz hält, wo wir uns mit der Bundeswehr an völkerrechtswidrigen Kriegen dauerhaft beteiligen seit 99. All das macht ja was mit Europa, all das macht etwas mit dem deutschsprachigen Raum. Was ist dein Empfinden? Du bist ja auch jemand, der politisch denkt, ja, und das ist ja auch ein politisches Signal, ein Symbol. Mit Holz zu arbeiten ist ja auch ein Signal an die Erdölindustrie. Danke, nein. Leben wir in Zeiten, wo du sagst, wir können die Kurve friedlich bekommen, wir können den Umbruch friedlich gestalten, weil wir haben ja wieder Krieg auf dem Kontinent. Was denkst du, wohin geht die Reise? Was sagst du als dreifacher Vater?
Also ich bin Vater, ich bin Großvater und vor dem Hintergrund habe ich diese Vision für Europa, dass Europa der Teil der Erde ist, an dem der Wandel gelingt von einer zerstörenden Gesellschaft, die sich der Wegwerfindustrie, die sich der Investition in Waffen und Rüstung und Krieg widmet, dass sich diese Gesellschaft wandelt zu einer Kreislaufwirtschaft, dass hier die Zukunftstechnologien entstehen, die letztlich der ganzen Welt helfen werden und die letztlich einen großen Schritt in Richtung globalen Frieden ermöglichen.
Also das weniger ist mehr und Bescheidenheit.
Also nicht Reduktion von Lebensqualität, gar nicht, sondern Vervielfachung von Gesundheit und Lebensfreude, aber Reduktion von unnötigem Müll, Kreislaufwirtschaft hin zur Natur, dass wir diese genialen Konzepte der Natur, dass wir die Genialität des Baumes, nicht nur seine Lebenskraft, sondern auch diese genialen Konzepte, da draußen gibt es ja keinen Abfall. Da gibt es keinen Müll, kein Baum kommt auf die Idee, dass er den ganzen Umkreis beherrschen muss, sondern die kooperieren, die arbeiten zusammen. Und ich denke, das wäre die große Chance für Deutschland, für die kleinen Länder wie Österreich, der Schweiz, für ganz Europa, dass wir hier Modellregionen entwickeln, die das machen. Und nachdem die Bundeskanzlerin in Bonn oder in Berlin nicht auf mich hört, sage ich, mache ich halt das, was ich kann. Dann mache ich es eben mit meinen Möglichkeiten hier in Goldegg. Und wenn wir das an vielen Orten, wenn ich viele Menschen finde, die sagen, und ich mache es in meiner Ortschaft und ich mache es da, wenn die kommen und wenn wir uns zusammentun, dann wird es irgendwann auch die Bundeskanzlerin oder wenn sie nicht mehr da ist, der nächste Verantwortliche auch hören. Und dann werden wir einen Schritt weiterkommen.
Wenn man sich die Russlandpolitik Europas anguckt, dann ist die ja in Deutschland ganz stark von den Vereinigten Staaten diktiert und wird dort auch vasallenhaft befolgt. In Österreich geht man ein bisschen andere Wege, folgt nicht jedes Embargo und hat einen eigenen Kopf, was ich sympathisch finde. Gerade wenn man sich anschaut, das, was wir gegenüber den Russen erleben, ist ja ganz klar ein Land will man, soll zerteilt werden, um an die Rohstoffe zu kommen, von denen du sagst, die brauchen wir eigentlich gar nicht, wenn wir anfangen, Energie neu zu denken. Russland hat die große Chance, die große Möglichkeit, gleichzeitig nicht nur über große Erdöl- und Erdgasreserven zu verfügen, sondern auch das größte Waldgebiet der Erde zu besitzen. Was siehst du denn hier an Möglichkeiten, die im Moment ja nicht so genutzt werden?
Ja, das ist natürlich schade, dass die Russen das nicht so nutzen. In Russland gibt es den größten Wald der Erde, das muss man sich vorstellen. Und Russland ist ein sehr kaltes Land. Das heißt, die müssen im Winter die ganzen Gebäude heizen. Und die könnten alle Gebäude so bauen, dass sie energieautark sind, dass sie sich selbst heizen und kühlen, dass es kein Kondensat gibt. In so einem Holzhaus, wie wir es bauen, ist Schimmel unmöglich. Gibt es nicht. Und dieser, dieser Schulterschluss, dieser Friedensschluss mit der Natur, der bewirkt auch Frieden unter den Menschen.
Also Technologietransfer nach Russland, sodass man dort eben sagt, dass die Wertschöpfung auch im Land selber bleibt. Das passiert im Moment in Russland ja nicht wirklich.
Das passiert im Moment leider noch nicht. Und das ist auch, ich kann nur sagen, leider derzeit nur eine Vision. Aber ich will sie nicht aufgeben, dass wir in Russland und in allen Regionen der Erde, wo es viel Wald gibt, der nachhaltig bewirtschaftet werden kann, der gut bewirtschaftet werden kann, dass man da mehr Wertschöpfung schafft. Mhm. Weil auch das ist ein interessantes Phänomen. Überall dort, wo die Wertschöpfung bei der Holzverarbeitung im Land ist, wird auch der Wald gut behandelt. Da gibt es plötzlich keine Ausbeutung und Zerstörung mehr. Solange nur quer über die Weltkugel das Holz mit wenig Wertschöpfung exportiert wird, geht auch die Waldzerstörung Hand in Hand. Wir sehen das in den Regenwäldern. Mhm. Und wenn mehr Wertschöpfung ist, entsteht vor Ort das Bewusstsein, dass das was wert ist, dass man drauf schauen muss. Und dann kommt auch die Nachhaltigkeit in der Waldbewirtschaftung. Und das ist ein Traum. Ich hoffe, dass wir Partner finden, dass wir auch in diesen Ländern den Technologietransfer schaffen, den wir in Europa im Wesentlichen schon geschafft haben.
Also Frieden globalisieren. Jetzt haben wir die Menschen so lange auf die Folter gespannt. Jetzt, glaube ich, wird es langsam Zeit, dass wir mal nach oben gehen und uns mal wirklich in dieses Baumhaus begeben, wo man feststellen wird, eigentlich ist es dann doch eher auch ein Palast auf Stelzen, finde ich.
Schauen wir mal rauf.
Schöner Klang der Treppe, das ist noch Metall. Spätestens jetzt sind wir auf Holz. Dieser Baum hier, den hat man nicht extra abgesägt, weil der im Weg war, sondern der war schon tot. Ne?
Genau, die Fichte ist unten schon vollkommen hohl. Und es wäre auch ein Sicherheitsrisiko gewesen, weil daneben Straße und Parkplatz und so. Und die hätte weg müssen. Und wir haben gesagt, wir wollen sie nicht ganz wegmachen. Da hat sie noch ihre Funktion und die bauen wir da in die Terrasse ein.
Und der Baum, den wir hier drüben sehen können, der ist aber aktiv, der lebt?
Ja, es ist eine Esche, die lebt ganz genau.
War das kompliziert, diese Module hier zwischen diesen beiden Bäumen hier da durchzubringen?
Naja, es war schon ein bisschen, wie wir in Österreich sagen, zum Einfadeln. Ja. Aber es ging. Und freilich, es war schon nicht ganz einfach mit dem Kran, aber die Zimmerer haben das dann bewerkstelligt. Das Komplizierte war der Schneesturm dabei.
Wir haben ja hier jetzt einen Ausleger, das ist ja ein Dreieck und das ist der Balkon, kann man sagen, den man als Balkon gestalten kann. Man könnte ihn auch geschlossen als Wohnfläche nutzen, aber wir wollten extra einen Balkon haben und hier eine klassische Tür. Da gehen wir jetzt einfach mal rein, weil interessant ist, wenn man drin ist, dass man feststellt, in jede Richtung, wirklich in jede Richtung, gibt es Fenster und keine rechten Winkel.
Schauen wir rein.
So, und dann kann ich dieses Mikro auch weglegen. Wir sind hier jetzt an dem Platz, an dem zukünftig Tree TV stattfinden wird. Was ist das für ein Gefühl, in dem Gebäude selber so zu sitzen?
Es ist so, du bist oben drüber, über den Dingen, über dem Alltag irgendwie. Man geht rauf und überall schauen die Bäume, schaut die Natur rein und du bist so irgendwie in einem geschützten Bereich. Herrliches Gefühl.
Aber trotzdem, man ist, was ich hier feststelle, man ist nicht drin, man ist nicht draußen. Erinnert mich so ein bisschen an das, was Manrique auf Fuerteventura geschafft hat. Der hat auch mit Naturstoffen gebaut, mit Lavablasen. Das fand ich dort sehr, das ist hier auch gelungen. In jede Richtung Fenster. Hast du das schon mal geschafft, ein Gebäude mit den Raummaßen so zu erstellen, bei dem so viele Fensterflächen da sind?
Naja, die Kunst ist ja, die Fenster so anzuordnen, dass du das Gefühl hast, draußen und drinnen verschmilzt und trotzdem kein Glashaus baust. Weil wenn alles Glas ist, dann ist das unangenehm. Dann verliert man die Geborgenheit und dann verlierst du auch diese Wand, die sich im Winter warm anfühlt und an die man sich anlehnen kann. Und ich finde, das haben die Architekten hier hervorragend gelöst.
Noch haben wir keine Möbel drin, weil wir das hier auch auf uns wirken lassen wollen. Was braucht der Raum? Weil das kenne ich aus vielen Wohnungen, die sind übereingerichtet. Das heißt, man lässt sich Zeit. Gibt's schon, wir haben hier eine Küche, wir haben ein Bad, da hinten soll wahrscheinlich ein Schlafzimmer oder ein Bett hin.
Ein Bett hin.
Was wird hier noch reinkommen? Noch ein Tisch, Stühle? Gibt es da einen Plan?
Es gibt einen Tisch, gibt es bereits, ja. und Stühle und eben das Bett, ja. Eine Anrichte, es gibt eine Garderobe, die steht ja auch schon da. Ja. Also das ist ein richtig schönes, wie eine Hotelsuite, das ist ein richtig schöner Raum zum Leben wird.
Aber mehr soll es dann auch nicht werden?
Nein, wir wollen es nicht überladen und überborden.
Und dann haben wir eben diesen Balkon, das heißt, bei den Witterungsverhältnissen kann man die Tür auflassen, aber gibt es irgendeinen Lieblingstrick, wenn man hier rausguckt? Ist ja alles ein bisschen anders, wo du sagst, das ist fantastisch, oder?
kannst du dich da nicht festlegen?
Also da kann ich mich nicht festlegen. Jetzt am Abend, wenn die Sonne untergeht, schaust du auf die Orchideenwiese oder da die knorrigen Stämme. Wir sind ja so in mittlerer Baumhöhe und du erlebst das Leben der Bäume. Vorgestern hat ein Eichhörnchen reingeschaut.
Ja.
Also da hat wirklich jede Seite hat ihren Reiz. Mhm. Und da schaust du über das Tal raus.
Ja.
Herrlich, über den Wald raus. Also es ist wirklich jede Seite hat ihren Reiz.
Wir haben ja, nachdem dieses Baumhaus jetzt steht, die verrückte Idee gehabt, dieses Symbol als Nachhaltigkeitszentrum, dass das eben weltweit aufgestellt werden soll. Also vielleicht so ein Gebäude direkt vor die Tore Rammsteins wäre ja ideal. Zum Umdenken anregen. Gibt es andere Orte, wo du denkst, da wäre es nötig?
Oh, da würden wir viele einfallen, aber schauen wir mal, was auf uns zukommt. Mhm. Da gäbe es viele Orte, wo so ein geschützter Nachdenkraum ein schönes Symbol wäre. Mhm. Also wie gesagt, es ist uns auf der Krim eingefallen, die Idee. Vielleicht, das wäre auch ein guter Platz.
Richtig.
Überall, wo Signale nötig sind, dass Menschen miteinander reden und sich nicht den Schädel einschlagen. Mhm. Wo das Zusammenkommen wichtig ist. Mhm. Da hätte ich viele Ideen. Mhm.
Jetzt steht es hier neben dem Forschungszentrum in Goldegg. Ich wusste es nicht, ich habe dann recherchiert und ich weiß nicht, ob das Zufälle sind, aber Goldegg ist auch ein Ort, wo Dialoge schon viele Jahre stattfinden. Vielleicht kannst du dazu was sagen, weil die haben quasi auch schon ein Klima geschaffen, wo man sagen kann, im Grunde war das auch überfällig. Was hat es mit diesen Dialogen auf sich hier?
Ja, die gibt es jetzt schon über 30 Jahre und das war damals ein Versuch, genauso wie wir jetzt starten. Mhm. Und aus dem Versuch ist eine sehr erfolgreiche und renommierte Seminarreihe entstanden, die Goldegger Dialoge, die jedes Jahr stattfinden, wo es auch ein wenig ums Andersdenken geht. Mhm. Am Anfang ist damals sehr das Thema Alternativmedizin im Zentrum gestanden und über Gesundheit anders zu denken. Das war ja in den 1970er Jahren ein Sakrileg, zu sagen, ich kann Gesundheit nicht nur mit den Mitteln der Pharmaindustrie herstellen. Oder Heilung, sondern da gibt es auch andere Wege, die zumindest begleitend gut sind. Mhm. In manchen Fällen auch, die das ersetzen können, nebenwirkungsfrei und so weiter. Diese Thematiken. Und damals in Goldegg haben wir ja dieses schöne Ortsbild mit See und Schloss und im Schloss findet es statt. Und das ist auch, das hat schon eine gewisse Tradition hier, dass man Orte schafft und anders denkt und das dann und dann was entstehen lässt, sich öffnen und nicht verschließen.
Erwin, was glaubst du, kann dieses Gebäude, was hier geplant ist, symbolhaft, was kann das mit Goldegg machen? Kann das, ich will es jetzt nicht Wallfahrtsort nennen, aber kann das den Charakter dieses Ortes nochmal rausheben, dass hier in der Salzburger Region Dinge neu gedacht werden, die elementar werden könnten, nicht nur für den deutschsprachigen Raum?
Ja, natürlich ist es für mich ein schöner Gedanke, wenn in meinem Heimatort etwas Neues entsteht. Selbstverständlich. Und ja, ich wünsche mir natürlich, dass hier viel Neues entsteht. Ich wünsche mir, dass TriTV bei KenFM ein großes positives Echo erzeugt, viele Menschen zum Nachdenken bringt. Und ich habe diese Erfahrung schon mit meinen Büchern gehabt, wie ich begonnen habe über Mondholz oder eine Holzverarbeitung, die über Generationen denkt, wie wir solche Gedanken niedergeschrieben haben. Damals habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass sowas nie eine Einbahnstraße ist. Wenn man etwas hergibt, bekommt man unglaublich viel zurück. Also ich habe unglaublich viele Zuschriften, Besuche bekommen, Handwerker, Leute, die selber sehr, sehr wertvolle Erfahrungen haben und die uns das einfach gebracht haben. Mhm. Und ich bin überzeugt, das passiert hier wieder. Und das Thema des Baumhauses ist ja ein ganzheitliches. Das geht ja darüber hinaus, dass man ein ideales Haus baut. Das ist ja wirklich ein ganzheitliches, das ganze Leben betrifft. Und ich freue mich schon und bin fest davon überzeugt, dass auf diese Einladung, die wir hier aussprechen, dass auf diese Einladung, dass die vielen Menschen annehmen werden und dass da viel Interessantes entstehen wird.
Dieses Gebäude ist ein Prototyp, an Prototypen lernt man sehr viel. Was würdest du heute jetzt schon anders machen? Oder kannst du das noch gar nicht sagen?
Also,
wo sagst du, das ist auf
dem Anfang ein Treffer? Normalerweise gibt es keinen Bau, wo man sagt, ich mache nichts anders. Mhm. Das gibt es normal nicht. Mhm. Weil irgendwelche Kleinigkeiten fallen da immer ein. Aber mir fällt wenig ein, was ich anders mache. Wirklich. Das ist, also mir fällt wenig ein. Mhm. Ich weiß es nicht, vielleicht, ich würde mir keinen Schneesturm zum Montieren aussuchen, wenn ich das könnte.
Ja.
Aber es ist, also bis jetzt, sind die, alle Reaktionen und die Erfahrungen wirklich sehr positiv. Mhm.
Angenommen, jemand sieht das jetzt auf unserem Kanal und das, was hier auch entstehen wird und sagt, das finde ich eine super Idee, ich möchte auch bei mir in der Region mit Freunden zusammen in der Gemeinde ein Nachhaltigkeitszentrum errichten, genau so, um zu zeigen, dass wir eine Familie sind, die dann irgendwann auch sie als globale Familie erkennt. Besteht die Möglichkeit, ein solches Gebäude sich von dir auch exakt so erstellen zu lassen?
Natürlich.
Sagst du, das ist ein Prototyp, das soll es auch bleiben und das gibt es nur einmal?
Nein, natürlich besteht die Möglichkeit, wir bieten das gerne an. Man kann das auch modifizieren, wenn jemand sagt, ich möchte da draußen nicht eine Terrasse zum Kaffee trinken, sondern einen zusätzlichen Raum oder so, das geht natürlich, selbstverständlich geht das. Und ich denke, darüber hinaus, über das rein Technische, dass man ein Baumhaus auch kaufen kann, glaube ich, ist es auch spannend, dann das in einem Netzwerk zu verbinden, was dort passiert.
Ja.
Also da sind in jede Richtung die Türen offen und die Hände ausgestreckt.
Unsere Idee ist ja auch, das Ganze digital zu spiegeln, dass man eben sagen kann, die Gäste, die hier kommen und die eben ihre Nachhaltigkeitsprojekte vorstellen, die sollen eben alle digital vernetzt werden, sodass nicht jeder überall von Null anfängt, sondern dass man endlich mal zusammenarbeitet, ein wirklich soziales Netzwerk schafft, was eben auch haptisch ist. Wichtig vielleicht noch, dass dieses Baumhaus hier so wirkt, wie es wirkt, hat natürlich auch mit der Landschaft zu tun. Nicht jeder wohnt so. Passt es auch in die Stadt?
Ich denke unbedingt, weil das Konzept, dass drunter die Erde unberührt bleibt und der Raum drüber ist, also ich kann mir das gut in der Stadt vorstellen und freilich gibt es in der Stadt nicht, das ist ein Mosaikstein, es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Wir bauen zum Beispiel Mobilien, also ein containerähnliches Bausystem, ein Boxensystem, das addierbar ist und subtrahierbar ist, wo man was hinzufügen kann, wenn die Familie wächst, wenn ein Kind dazukommt, wenn ein neuer Arbeitsraum gebraucht wird und wo man wieder was wegmachen kann. Also es gibt für die Stadt viele, viele Modifikationen. Das Entscheidende ist immer dabei, dass es abfallfrei ist, dass es energieautark ist, dass es aus dem nachwachsenden Rohstoff entsteht, also nichts und niemand belastet.
Final die letzte Frage, was ist für dich das wichtigste und stärkste Symbol, was du mit diesem Haus schaffen möchtest? Sag, darum geht es dir wirklich. Es geht ja nicht darum, Raum in Holz zu verbauen, an Menschen zu verkaufen. Das kann man auch tun, aber das kann man auch anders machen. Was ist für dich, dass du sagst, darum ist es mir sehr wichtig, dass ich das getan habe und ich bereue nicht, dass ich das getan habe. Auch wenn es vielleicht noch nicht von allen verstanden wird.
Ich bin im Vorjahr eingeladen gewesen bei einem indigenen Stamm in Kanada. Die haben nach einem jahrhundertlangen Rechtsstreit vom Staat British Columbia eine große Waldfläche zurückbekommen und sich überlegt, was sie mit dem Wald tun sollen. Und dann haben sie uns entdeckt und unsere Arbeit und haben mich eingeladen, dorthin zu kommen. Und ich bin da mit meiner Familie hingefahren und in einem der Gespräche haben uns die Verantwortlichen von dem Stamm gesagt, es war früher Tradition, bei strategischen, großen Entscheidungen, dass man zusammengesessen ist und versucht hat, so zu entscheiden, dass es für die siebte Generation nach ihnen noch gut ist. Und das, finde ich, ist ein spektakulärer Gedanke. Würden wir heute in der Wirtschaft, in der Politik, aber auch im Privaten und in der Familie bei unseren Entscheidungen nachdenken und sagen, ich möchte so entscheiden, so investieren, mich so verhalten, dass es für die siebte Generation nach mir noch gut ist, dann würde die Welt sicher besser ausschauen. Mhm. Und das ist ein zentraler Gedanke, den wir auch verfolgen wollten, wie wir dieses Baumhaus gebaut haben.
Müssen wir, wenn ich das richtig interpretiert habe, um zukunftsfähig zu sein als Spezies, wieder ein Stück in die Vergangenheit gehen, was das angeht, also was Nachhaltigkeit angeht?
Ja, nicht in dem Sinn, dass man da irgendwas Antiquiertes konservieren will, aber es hat in der Vergangenheit unglaublich viel Wissen, altes Handwerkswissen. Es hat oft auch aus der Not, mangels Alternativen, unglaublich tolle Konzepte gegeben, wie sich Menschen gut an ihre Umgebung angepasst haben, wie Menschen durch Bauen zum Beispiel Gesundheit geschafft haben. Und da haben wir durch die Technifizierung, insbesondere durch die Milliardengeschäfte der Chemieindustrie, die in die Bauwirtschaft eingezogen ist, beim Thema Bauen, aber auch bei anderen Themen, denkt man an Gesundheit, denkt man an das Bildungssystem, was da überall nötig ist, da hat es in der Vergangenheit nicht nur Schlechtes, sondern sehr, sehr viel Gutes gegeben, wo es sich lohnt, ganz nüchtern, ganz sachlich zurückzuschauen und sagen, was kann ich davon heute verwenden, was kann ich wieder für ein modernes Leben integrieren. Man braucht sich nur das Gebäude anschauen. Es ist ein ganz moderner Raum, aber es beruht auf uraltem Holzwissen. Mhm. Und das ist ein schönes Beispiel, wie die Synthese gelingen kann zwischen guten, fröhlichen, erfüllten, modernen Leben und bewährtem alten Wissen.
Bauen bedeutet in diesem Fall ja auch aufbauen, eine neue Gesellschaft aufbauen, die das, was sich bewährt in der Vergangenheit, transferiert und nicht alles durch Modernität wegwischt, nur weil es eben neu ist, eben nicht Wegwerfideologie. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit, die du hattest und auch den Mut, es zu investieren, weil sowas zahlt man ja nicht einfach aus der Portokasse. Es ist ja eine Investition auch von dir, das zu machen, weil man kann es nicht klassischer marken. Es wird auch Leute geben, die sagen, für mich ist es ja jetzt unpraktisch, weil das sind ja keine rechten Winkel, die sind noch nicht so weit. Aber das überhaupt hier zu machen, ich weiß, das klingt dann relativ einfach, aber es gibt trotzdem auch die ein oder andere behördliche Hürde auch hier in der Region, die man nehmen muss, bis der Letzte sagt, wir lassen uns darauf ein. Du hast es trotzdem gemacht und auch deine Handwerker, die da maßgeblich mitgearbeitet haben, danke, super, dass sie das so gemacht haben, weil die haben das am Ende alles aufgestellt. Ich habe die ja kennengelernt. Also Leute, die auch begeistert dabei waren, so klassische Handwerker, die aber sehr progressiv arbeiten. Und ich habe keinen gesehen und keinen getroffen, der gesagt hat, gefällt mir nicht, sondern alle waren begeistert, obwohl sie so etwas noch nie gemacht haben. Also man merkt es eben auch, dass es von allen angenommen wird. Ich gehe davon aus, dass das, was wir kommunizieren wollen, dass das aufgeht und bedanke mich an dieser Stelle bei dir nochmal für den Beginn von Tree TV. Ich bin extrem gespannt, was daraus wird. Ich habe aber festgestellt bei die Macher, wie gut das ankam und ich glaube, bei dem, was wir hier vorhaben, was uns schon an Ideen einfällt, welche Gäste wir hier einladen können und was an Events hier möglich ist, glaube ich, dass wir relativ schnell zum Schluss kommen. Wir planen eigentlich schon für die nächsten 3-4 Jahre. Wir müssen noch Lücken lassen für Dinge, die sich von außen ereignen. Ich bin sehr gespannt und ich muss sagen, der Raum, auch alle, die hier arbeiten im Moment, finden es total super. Keiner will raus. Die meisten haben zu mir gesagt, eine Nacht möchte ich hier mal allein übernachten. In der Natur. Ist super und deswegen nochmal danke. Die Idee ist ja auf unserem Mist und gewachsen zusammen mit der Crew, zusammen mit Willi Wimmer, zusammen mit der Reise, die auf der Krim stattgefunden hat. Das heißt, wir haben viele Väter und viele Mütter für dieses Projekt. Deswegen gebe ich es auch mal an die gesamte Community raus. Und ich bin sehr gespannt, wie es angenommen wird. Und wenn ihr es besuchen wollt, Goldegg liegt 70 Kilometer von Salzburg entfernt. Kann man sagen, relativ schnell erreichbar. Auch ein schöner Ort, wo man wandern kann, Urlaub machen kann, Skifahren kann und sich das unbedingt angucken. Und ich glaube, eins sagen zu können, es wird auch in dieser Region und vielleicht auch an diesem Ort nicht das letzte Baumhaus sein, was aufgestellt wird, sondern vielleicht der Beginn einer Baumhaussiedlung. Ich bin sehr gespannt. Erwin, vielen Dank.
Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, dem Format TriTV und dir und dem ganzen Team von KenFM alles, alles Gute wünschen, dass ihr viele Herzen draußen erreicht und dass ihr viele Menschen inspirieren könnt damit. Alles Gute damit.
Danke auch und wir sehen uns in der nächsten Baumkrone. Ciao.